9EU, der Podcast der norddeutschen Europe Direct Informationsbüros. Sendeverantwortung für US-Radio 104,8, Europe Direct, Landkreis Osnabrück, Michael Steinkamp.
Herzlich willkommen heute Morgen hier bei uns in der Investitionsbank. Wir freuen uns sehr, zu diesem wichtigen Europathema so viele hier bei uns begrüßen zu dürfen. Mensch, hätten wir noch mehr Räumlichkeiten, wären sogar noch mehr Gäste gekommen. Und das finde ich sehr, sehr schön, weil es ist ja in der Tat ein total wichtiges Thema. Aber bevor ich darauf eingehe, möchte ich besonders begrüßen unser Parlamentarier, aber nicht nur, dass er das ist, er ist auch Vorsitzender des wichtigen Haushaltskontrollausschusses. Herzlich willkommen, lieber Niklas Herbst.
Partnerschaftsplänen nach wie vor kritisch gegenüberstehen. Ich sehe dort durchaus die Tendenz zur Renationalisierung. Und ich glaube, dass gemeinsame EU-Politiken die Rechtfertigung dafür sein müssen, dass wir dieses Geld in Brüssel ausgeben. Das beste Beispiel, das man hier aus schleswig-holsteinischer Sicht immer nennen kann, ist die gemeinsame Fischereipolitik. Wenn dort um 2/3 gekürzt wird und den Mitgliedstaaten anheim gestellt wird, mehr Geld auszugeben, dann werden unsere Fischer an der Westküste, die mit den Niederländern beispielsweise doch in erheblichen Konkurrenzsituationen stehen, schon einige Nachteile haben.
Wenn wir heute über den mehrjährigen Finanzrahmen sprechen, der Europäischen Union, dann geht es wirklich um mehr als um Zahlen, Programme und Budgetlinien. Ich finde, mit so einem mehrjährigen Finanzplan geht es um das Selbstverständnis Europa in einer Zeit, wo wir wirklich tiefgreifende geopolitische Veränderungen haben.
Ja, ein herzliches Moin auch nochmal von mir. Mein Name ist Ralf Rose vom Europe Direct Büro in Kiel. Und was wir da gerade gehört haben, stammt von einer Informationsveranstaltung zum mehrjährigen EU-Finanzrahmen, die am 20. März 26 hier in Kiel in der Investitionsbank Schleswig-Holstein stattfand. Organisiert unter anderem von der Vertretung des EU-Parlaments in Deutschland, von der Europäischen Bewegung Schleswig-Holstein sowie natürlich vom Europe Direct Büro hier in Kiel. Und gehört haben wir da eben den Vorsitzenden der Investitionsbank, Erk Westermann-Lammers, der den schleswig-holsteinischen Europaabgeordneten Niklas Herbst begrüßt hat, sowie einen kurzen Ausschnitt von Herrn Herbst selber. Das Event ist ausgebucht gewesen und da sieht man das große Interesse der Menschen hier im Norden an dem Thema, da die EU-Finanzen ja mit wichtigen Fördertöpfen zusammenhängen, wie zum Beispiel ESF oder mit dem Erasmus-Programm. Für unsere Podcast-Ausgabe zu den EU-Finanzen haben wir auch direkt mit Niklas Herbst gesprochen, und zwar etwa 2 Wochen vor der Veranstaltung zum mehrjährigen Finanzrahmen in der Investitionsbank. Das Gespräch bekommt ihr jetzt zu hören. Viel Spaß!
Herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe unseres norddeutschen Podcasts Moin EU, produziert von den norddeutschen Europe Directs, unter anderem auch das Büro in Kiel. Und hier sind wir auch heute und wir haben einen ganz besonderen Gast, einen Europaabgeordneten aus Schleswig-Holstein. Nicht irgendeinen Europaabgeordneten aus Schleswig-Holstein, es ist Niklas Herbst von der CDU bzw. EVP-Fraktion im EP. Außerdem mit dabei heute unsere aktuelle Praktikantin hier bei der Europa-Union Schleswig-Holstein, Emily Schönau. Wir haben ein bisschen was vorbereitet, wollen mit dir ins Gespräch kommen, lieber Niklas, und starten einfach mal mit der Frage: Wer bist du? Wie bist du überhaupt nach Brüssel gekommen? Erzähl doch mal was von dir.
Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Niklas Herbst. Ich bin noch 52 Jahre alt. Ich glaube, zum Zeitpunkt der Aussendung dieses Podcasts werde ich schon 53 sein. Ich bin gebürtig, komme ich aus Ratzeburg, Zonenrandgebiet damals, und bin mit 17 so ungefähr zur Politik gekommen. Das waren einfach die Wendejahre 89, 90, sehr politisch. Und da bin ich auch zum Europäer geworden, weil ich damals kapiert habe, Mensch, ohne Solidarność-Bewegung, ohne unsere Verbündeten, ohne Frankreich, auch wie die sich positioniert haben, aber auch ohne Ungarn beispielsweise, jetzt diese deutsche Einheit nicht gegeben. Und diese Geschichte vor der Haustür wäre eben nicht so passiert. Und ja, so bin ich in die Politik reingerutscht und bin heute noch, muss ich sagen, Vorsitzender des Haushaltskontrollausschusses. Aber Ende Februar werde ich diesen Posten abgeben, weil ich im Dezember einen neuen Posten bekommen habe. Ich bin Vorsitzender der CDU-CSU-Gruppe im Europäischen Parlament. Das ist auch eine spannende Aufgabe. Aber ich werde weiter auch im Haushaltskontrollausschuss mitarbeiten, weil mir das auch ans Herz gewachsen ist. Darüber hinaus bin ich Vormitglied im SEDE, das ist der Verteidigungsausschuss, der Sicherheit und Verteidigung, der jetzt erst seit relativ kurzer Zeit überhaupt ein vollwertiger Ausschuss ist. Außerdem mache ich natürlich noch mit im Fischereiausschuss, das gehört sich so als Fischkopf.
Ja, Fischereiausschuss für Schleswig-Holstein ist sicherlich interessant. Könnte ich mir vorstellen, dass du da auch die ein oder andere spannende Auseinandersetzung mit Fischerinnen und Fischern hier schon im Land führen durftest. Aber nochmal ganz kurz zurück.
Nein, ich führe keine Auseinandersetzung, ich kämpfe für sie. Ja, und das ist schwer genug, denn die Lage ist tatsächlich sehr ernst und das ist kein so einfaches Thema leider.
Trotzdem nochmal Haushaltskontrollausschuss. Du hast gesagt, du hast jetzt eine neue Aufgabe. Trotzdem wollen wir heute mit dir ein bisschen auch gerade über diesen Punkt auch sprechen. Finanzpolitik mit dem besonderen Blick auf den mehrjährigen Finanzrahmen. Da wollen wir mal heute so ein bisschen drauf schauen.
Genau. Evelyn. Und einmal, um alle Hörer zu Beginn abzuholen, wie würdest du denn mit einfachen Worten den mehrjährigen Finanzrahmen erklären für jemanden, der noch nie davon gehört hat?
Also erstmal vorweg, ich weiß, mehrere Finanzrahmen, das klingt super technisch und langweilig, aber da steckt eine Menge drin. Also wenn man sich dafür interessiert, wie Europa eigentlich aussehen soll, wie wir Europa eigentlich gestalten, dann werden durch diesen MFR ganz zentrale Fragen beantwortet. Also lohnt sich dran zu bleiben und nicht gleich abzuschalten, nur weil es super langweilig klingt. Wie würde ich den beschreiben? Also wir bekommen als Europäische Union Geld von den Mitgliedstaaten. Also wir haben auch ein paar andere Einnahmen. Strafzölle und so weiter, aber das wird dann auch wieder geteilt mit den Mitgliedstaaten. Ganz wesentlich kriegen wir eben alle 7 Jahre Geld von den Mitgliedstaaten. Und damit verbunden ist auch ein Aushandlungsprozess, wofür soll in den nächsten 7 Jahren dieses Geld ausgegeben werden. Und darum geht es beim mehrjährigen Finanzrahmen. Das ist also der Rahmen für 7 Jahre. Wie gibt die Europäische Union eigentlich wofür Geld aus?
Wo kommt denn das Geld eigentlich her? Die EU hat ja keine eigenen Steuermittel.
Wie gesagt, von den Mitgliedstaaten. Und das ist eben auch der Punkt, wo ganz oft so diskutiert wird, Deutschland, Zahlmeister der EU und so weiter. Es gibt einen Schlüssel, der bemisst sich am Bruttoinlandsprodukt. Da wird eine Prozentzahl dann ausverhandelt und danach werden dann die Beiträge berechnet. Hängt also von der Leistungsfähigkeit der Mitgliedstaaten ab und dass die wirtschaftlich starken Mitgliedstaaten dann mehr zahlen, ergibt sich eben daraus. Es ist also keineswegs so, dass man da irgendwie am Tisch sitzt und keine Ahnung, die bösen Südländer oder Osteuropäer sagen, Deutschland, du musst mehr zahlen, sondern es gibt einen festen Schlüssel, der verabredet wird. Und im Übrigen gibt es Rabatte, von denen Deutschland profitiert, weil sonst die Zahlung absolut gesehen zu hoch wäre. Ja, aber so ist es im Kern. Die Mitgliedstaaten einigen sich darauf, wie viel sie in den Pott schmeißen wollen, für welche Aufgaben.
Welche Aufgaben sind denn das? Wofür wird denn Geld eigentlich in der EU ausgegeben?
Also aktuell ist es so, dass wir von den Geldern 1,4 Billionen Euro im laufenden MFR für 7 Jahre, wie gesagt, so dass man über den Daumen gepeilt sagen kann, aktuell im Haushalt 200 Milliarden, Jahreshaushalt. Und davon gehen rund 2/3 in die Bereiche Kohäsion, das ist der größte Teil, Kohäsionspolitik, das ist die Politik, die strukturschwache Gebiete in Europa unterstützt, um eben Unterschiede innerhalb Europas abzubauen, damit alle davon profitieren. Und etwas ähnlich hoch, etwa knapp über 30% gehen in die gemeinsame Agrarpolitik. Und der gesamte andere Rest sozusagen verteilt sich dann auf die weiteren Aufgaben, die die Europäische Union übernimmt. Zum Beispiel das Forschungsrahmenprogramm Horizon oder Erasmus, das viele junge Leute kennen, das Bildungsmobilitätsprogramm, alles andere ist in dem letzten Drittel. So ist es aktuell. Und jetzt geht es um die spannende Frage, wie soll der nächste mehrjährige Finanzrahmen aussehen? Denn es sind ja viele Dinge dazugekommen. Über das Thema Sicherheit und Verteidigung wird viel gesprochen. Über das Thema Wettbewerbsfähigkeit. Wie können wir zum Beispiel den Draghi-Bericht umsetzen? Wie können wir unsere Wirtschaft wettbewerbsfähiger machen, gerade gegenüber China, aber auch Wettbewerb mit den USA, der sich ja ein bisschen zuspitzt. Also es kommen neue Aufgaben dazu. Und da kommt noch eine weitere Aufgabe hinzu, denn wir müssen Schulden zurückzahlen. Normalerweise macht die Europäische Union keine Schulden, darf sie auch gar nicht. Aber im Zuge der Corona-Pandemie haben wir eben mit diesem Next Generation Europe-Programm rund 800 Milliarden Euro Schulden aufgenommen, müssen zurückgezahlt werden.
Wie vorhersehbar ist das denn? Also man plant ein Budget für 7 Jahre und dann hat man eben ja doch solche Ereignisse, die unvorhersehbar sind, wie eine Pandemie oder eben auch der Kriegsausbruch in der Ukraine. Inflation, Wettbewerbsfähigkeit, du hast das Stichwort genannt. Wie sehr lässt sich sowas überhaupt vorausplanen?
Natürlich sehr begrenzt. Und da kommen wir auch zu einem dieser Probleme. Flexibilität ist aktuell fast gar nicht gegeben, um es ganz deutlich zu sagen. Der jetzige mehrjährige Finanzrahmen adressiert die Probleme, von denen wir glaubten, sie haben würden, heute haben. Allerdings ist eben die Betrachtungsweise des Jahres 2017, 2018, 2019, als es verhandelt wurde, Das ist ein Problem, weil wir nicht die Dinge adressieren, die wir wirklich adressieren müssten. Und auch da muss der nächste mehrjährige Finanzrahmen eben viel, viel flexibler werden. Warum ist das so? Weil, aus verschiedenen Gründen, aber hauptsächlich, weil die Mitgliedstaaten sagen, wir wollen schon noch sagen, für welche Bereiche das Geld ausgegeben wird. Und wenn man da einen 7-Jahres-Zeitraum hat, dann kann man natürlich nicht vorhersehen, was für Probleme kommen. Und diese Problematik haben wir sehr, sehr extrem. Und ich habe jetzt auch mehrfach für das Parlament einen Jahreshaushalt mitverhandelt. Also innerhalb dieser 7 Jahre wird dann natürlich auch jedes Jahr geguckt, wofür geben wir das Geld dann jetzt konkret aus. Und wir haben mehrfach versucht, Dinge zu adressieren, zum Beispiel die Flutkatastrophe von Valencia. Und obwohl der politische Wille da war, das zu machen und dort Geld reinzuschieben, ist der Haushaltsrahmen so eng und unser Haushaltsrecht so eng, dass wir da nicht flexibel reagieren können. Von der Ukraine mal ganz zu schweigen. Und deshalb musste man eben diese Schulden aufnehmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie, weil sonst gar kein Geld da gewesen wäre. Also ja, deine Frage zielt ja darauf ab, macht so ein 7-Jahres-Haushaltsplan eigentlich Sinn, wenn immer ganz neue Probleme kommen? Nein, macht er nicht. Und deshalb müssen wir im nächsten Finanzrahmen auch viel, viel flexibler werden. Also Flexibilitätsinstrumente einbauen, Reserven einbauen. Aber auch das ist nicht so einfach, haushaltstechnisch.
Also ich habe richtig verstanden, die mangelnde Flexibilität rührt daher, dass das Budget insgesamt so knapp ist, dass da wenig Verschiebemöglichkeiten sind, sage ich mal. Oder ist es auch, oder vielleicht auch beides, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel Überschwemmung Valencia bleiben, dass das zu spezifisch ist, um es so explizit auch zu adressieren? Oder geht das doch?
Also es ist beides. In der Tat, sagen wir mal, ist das Geld knapp. Aber nun bin ich als Haushaltspolitiker so von meiner Grundeinstellung so, dass ich sage, da muss man eben auch Prioritäten setzen. Das ist ja Haushaltspolitik. Haushaltspolitik darf nicht daran bestehen, dass man immer mehr Geld fordert, sonst geht es in die Hose. Nein, das größere Problem ist, dass wir eben für diese 7 Jahre festlegen, in welchen, wir nennen das Headings, also Überschriften, Geld ausgegeben werden darf, für welche Bereiche. Da wollen die Mitgliedstaaten eben auch mitreden. Und das ist so festgelegt, dass man nicht einfach nur herschieben kann. So ein Haushaltsgesetzgeber auf kommunaler Ebene, Landes- oder Bundesebene kann das viel stärker. Könnte viel eher sagen, so, wir setzen hier mal einen echten Schwerpunkt, wir kürzen hier oder wir verschieben es halt innerhalb des Haushaltes. Das können wir nur sehr, sehr begrenzt machen mit dem Haushaltsrecht, das wir haben. Und deshalb sind wir so unflexibel.
Du hast vorhin Russland und Corona erwähnt. Welche Lehren müsste die EU denn deiner Sicht nach für den mehrjährigen Finanzrahmen aus den vergangenen Krisenjahren ziehen?
Also wir brauchen stärkere Flexibilitätsinstrumente, also sprich Gelder, die dafür vorgesehen sind, auf Krisen zu reagieren. Da geht die Kommission auch in die richtige Richtung mit ihrem Vorschlag. Wir müssten im Grunde auch die Möglichkeiten bei den Annual Budgets, also bei den jährlichen Haushaltsverhandlungen, stärken, damit wir das machen, was ich eben beschrieben habe, zu sagen, okay, wir haben hier ein Riesenproblem im Bereich, nehmen wir mal eine Krise, und dafür müssen wir dann eben auch die Möglichkeit haben, in den jährlichen Haushalten stärker Gelder hin und her zu schieben, um dem zu begegnen. Das muss gemacht werden. Wir müssen natürlich auch den Bereich Sicherheit und Verteidigung deutlich stärken. Das wird auch unterstützt von einer deutlichen Mehrheit der Bevölkerung. Aber wenn ich jetzt erzählen würde, den sicherheitspolitisch Interessierten, was wir aktuell ausgeben, dann würden da, glaube ich, die Tränen rollen, weil es wirklich ein sehr bescheidener Anteil ist. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass wir gesprochen haben über das Thema militärische Mobilität. Also die Europäische Union will die Verlegefähigkeit von Kräften sicherstellen, damit eben wir uns gegenseitig unterstützen können und zum Beispiel auch Verbände aus, ich sag mal, Spanien an die Ostflanke bewegen können. Da haben wir am Ende um 6 Millionen Euro gestritten. Da sind wir gerade. Also die Sonntagsreden, die man da hört in dem Bereich, die sind noch lange nicht Realität im Haushaltsvollzug.
Wenn wir mal auf Norddeutschland gucken oder eben speziell auf Schleswig-Holstein. Ich weiß, vor einem Dreivierteljahr hatten wir schon mal eine Veranstaltung zu dem mehrjährigen Finanzrahmen. Das war kurz vor seiner Veröffentlichung. Da war so ein bisschen hier in Schleswig-Holstein im Land, da waren ja auch einige Gäste dieser Veranstaltung, wo die Sorge war, dass der Verteilmechanismus sich ändert. Also bisher von föderalen Strukturen in der Verteilung jetzt zu nationalen Strukturen. Erläuter doch nochmal, was ist da der Unterschied und warum wurde das so befürchtet damals?
Also es geht ja um den Entwurf des neuen mehrjährigen Finanzrahmens. Und in der Tat ist der im Juli, am 15. Juli des vergangenen Jahres vorgestellt worden. Und der bricht schon mit sehr vielen Haushaltstraditionen und ist in manchen Teilen, ich will nicht sagen revolutionär, aber sehr, sehr anders als das, was wir bisher gemacht haben. Ich habe ja eben mal dargestellt, dass wir mehr Flexibilität brauchen, mehr Modernität. Und das Ziel hat die Kommission tatsächlich gesetzt. Und es wird zum Beispiel, eben haben wir es angesprochen, deutlich mehr Geld vorgesehen für den Bereich Sicherheit und Verteidigung. Deine Frage war ja der Verteilmechanismus für die Region. Es ist so, dass wir heute ja eine ganze Reihe von Programmen haben, die sich direkt an die Regionen wenden. So, insbesondere der Fonds für die regionale Entwicklung, aber auch der Europäische Sozialfonds beispielsweise, ELA, also die ländliche Entwicklung. Das ist Geld, das geht direkt in die Region, in Schleswig-Holstein, im laufenden mehrjährigen Finanzrahmen, wenn man alles zusammenzählt, roundabout 900 Millionen. Das ist das Geld, was sozusagen als Finanzspritze für Investitionen beispielsweise unserem Wirtschaftsminister zur Verfügung steht. Und auch die unteren Regionen, wenn ich das mal so nennen darf, das ist jetzt nicht wertend gemeint, also die Kommunen sind daran beteiligt, zum Beispiel über das LEADER-Prinzip. Das bedeutet, dass bottom-up, von unten nach oben, entschieden wird, wie geben wir eigentlich das Geld aus, sodass also die Aktivregionen in Schleswig-Holstein auch einen gewissen Betrag an EU-Mitteln zur Verfügung haben, um sowas wie Dorfkernentwicklung oder Nachbarschaftsprojekte zu entwickeln. Je nachdem, wofür Sie sich entscheiden, das entscheiden Sie selber.
Und gerade die waren ja zum Beispiel dabei, die gesagt haben, auch wenn sich das jetzt ändert, dann geben wir leer aus oder kriegen deutlich weniger als früher. Da waren jedenfalls viele graue Haare auf den Köpfen.
Ja, da gibt es viele Befürchtungen, denn jetzt kommt's. Die EU-Kommission will das in Zukunft anders machen. Also weniger weg von den EU-Programmen, sprich die EU gibt Rahmenbedingungen vor, stellt Bedingungen, wie Geld ausgegeben werden kann, stellt einen Fonds zur Verfügung und da kann man sich bewerben. Und wenn man die Bedingungen erfüllt und den Zuschlag erhält, dann bekommt man Geld. Das wird auch in gewisser Weise von der EU dann überprüft. Die Kommission will zukünftig grundsätzlich anders vorgehen. Es soll sogenannte nationale und regionale Partnerschaftspläne geben. Also da ist schon mal das Wort national drin. Das ist ungewöhnlich für die EU. Und das ist der große Grund, warum sich viele Regionen auch Sorgen machen. Wenn es in Zukunft so ist, dass die Gelder nicht mehr sozusagen direkt verwaltet werden zwischen EU und Region, soll eben die nationale Ebene zwischengeschaltet werden. Das heißt, jeder Mitgliedstaat macht einen nationalen Plan und sagt, so und so wollen wir EU-Gelder ausgeben. Das bedeutet, dass zuallererst einmal alles Geld in einen Topf geworfen wird. Nicht alles Geld, das stimmt nicht ganz, 44%. Aber zum Beispiel, was bisher in der gemeinsamen Agrarpolitik war, was in der gemeinsamen Fischereipolitik war, in vielen der Fonds, die ich eben genannt habe, das wird in einen großen Fonds zusammengefasst. Und das Geld wird verteilt über nationale Pläne. Dann sagt zum Beispiel Rumänien oder Portugal, wir haben einen nationalen Plan, wir haben hier klare Prioritäten, wir wollen das Geld da und dafür ausgeben und machen das. So, da wird jetzt vielleicht die eine oder der andere jetzt sagen, das klingt doch gar nicht so schlecht, ist doch super flexibel, ist doch toll. Hört sich gar nicht so schlecht an, aber das ist natürlich das Ende gemeinsamer Politik. Warum haben wir eine gemeinsame Agrarpolitik, eine gemeinsame Fischereipolitik? Weil wir ein Level Playing Field wollen, also gemeinsame Regeln für alle, weil wir fairen Wettbewerb wollen und weil wir wollen, dass Europa zusammenwächst. Wenn jetzt beispielsweise in der Fischereipolitik, da haben wir natürlich bisher in einen gemeinsamen Fonds, der nennt sich Gemeinsamer Fischerei- und Aquakulturfonds, MFAF. Und da werden bestimmte Dinge gefördert. Da kann man sich drüber streiten, sollen auch Investitionen in Kutter unterstützt werden oder machen wir es anders. Aber man hat einen gemeinsamen Fonds für gemeinsame Politik, für alle Länder gleich. In Zukunft wird nur noch ein gewisser Teil davon vorgesehen für Fischereipolitik. Und aus diesem Riesenfonds kann dann Fischereipolitik gefördert werden. Und wenn ein Land wie die Niederlande sagt, Mensch, für uns ist Fischerei sehr, sehr wichtig, wir sind bereit, sogar noch mehr Geld auszugeben als bisher. Okay, ich befürchte, in Deutschland spielt Fischerei in Berlin nicht mal so die Riesenrolle. Und dann kommen wir irgendwann zu einer Ungleichbehandlung, aktuell zwischen niederländischen und deutschen Fischern. Und das finden unsere Krabbenfischer beispielsweise in der Nordsee wahrscheinlich nicht so witzig. Das heißt, es ist das Ende dieses Level Playing Field. Und wenn ich mich so daran erinnere, so vor rund 2 Jahren, die großen Bauernproteste. Das ist ja ausgelöst worden durch dieses Thema Agrardiesel. Ich glaube, den Landwirten ging es gar nicht so sehr darum, um dieses Geld an sich, sondern um diese Ungleichbehandlung. Dass es in Belgien beispielsweise 0% Steuersatz gibt und bei uns wird sozusagen an der Preisschraube gedreht. Also diese Ungleichbehandlung, dieses Level Playing Field. Das ist, glaube ich, das, was die Leute aufregt. Und da sind wir leider mit diesen nationalen Plänen ein bisschen auf dem Weg dahin. Deswegen lehne ich sie auch im Kern ab. Und ich glaube, das war damals bei der Veranstaltung, die du meinst, die Sorge der Regionalvertreter, zum Beispiel der Aktivregion, dass sie gesagt haben, Mensch, bisher läuft das okay. Sicherlich wahrscheinlich zu viel Bürokratie, wie immer bei der EU. Aber im Kern ist es richtig, dass wir sagen, wir haben diesen direkten Zugriff, wir können das machen. Und in Zukunft muss es einen nationalen Plan geben. Ich glaube, ehrlich gesagt, in Deutschland kriegen wir es schon irgendwie geregelt. Dann machen wir halt 16 nationale Pläne für die Bundesländer und noch ein bisschen Bürokratie obendrauf. Aber man muss natürlich auch ganz Europa sehen. Und ich habe ein besseres Gefühl, wenn das Geld direkt in die Region geht und nicht in die Hauptstädte.
Das kann ich nachvollziehen. Mich erinnert das jetzt auch ein bisschen an, sag ich mal, wenn ein Kabinett besetzt wird nach der Bundestagswahl, ja, und man hat einen bayerischen Verkehrsminister, der dann gerne auch sozusagen die Projekte natürlich fördert, die ihm auch Wählerstimmen bringen. besteht die Gefahr, wenn man jetzt so einen nationalen Plan erstellt, nicht auch, dass, sage ich mal, vielleicht Schleswig-Holstein nicht mehr so gut wegkommt wie am Anfang, weil es eben bestimmte Partikularinteressen da noch geben kann auf dem Weg zur Verteilung?
Es ist, ich will gar nicht sagen, man kann ja auch die gegenteilige These vertreten und sagen, die nationalen Regierungen wissen besser, was in ihren Ländern gebraucht wird, als die EU-Kommission. So, diese These könnte man ja auch vertreten, aber es geht aber ja...
Die könnte man ja noch weiter runterbrechen,
genau,
auf die Regionen wissen
genau
noch besser, was bei ihnen vor der Haustür
genau
passiert.
Und das wäre auch meine Position. Subsidiarität wird viel zu oft genannt. Ich bin auch großer Anhänger des Europas der Region. Und ja, die Gefahr besteht schon. Und ich würde noch einen draufsetzen. Die Rechtsstaatlichkeit, die ist ja nicht immer uneingeschränkt gewährleistet in allen EU-Mitgliedstaaten. Und auch da halte ich es für problematisch, wenn man die Hauptstädte stärkt und die Region tendenziell schwächt. Hinzu kommt, es geht ja um die Kontrolle. Also wir müssen ja schon auch sehen, dass die Akzeptanz bei den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern nur dann gewährleistet ist, wenn sie das Gefühl haben, das wird auch sinnvoll und gut ausgegeben und auch kontrolliert. Und nun schauen wir uns mal an, wie das Geld in Zukunft ausgegeben werden soll. Das Ganze, was ich gerade beschrieben habe, hat ja ein Vorbild. Und dieses Vorbild nennt sich RRF, Recovery and Resilience Facility. Das ist der Kern dieser Corona-Schulden. Da wurden eben rund 800 Milliarden Euro verteilt, ein bisschen mehr als die Hälfte als Darlehen, aber der Rest schon als wirklich als verlorener Zuschuss. Und es wurde an die Mitgliedstaaten gegeben, nach einem Schlüssel, je nachdem, wie stark die Staaten betroffen waren von der Pandemie. Und das Ganze wurde verteilt an die Mitgliedstaaten in deren nationalen Haushalt mit Bedingungen. Müssen sogenannte Targets und Milestones erfüllt werden. Das heißt, man hat nur sozusagen bestimmte Ziele vorgegeben und hat gesagt, wenn ihr das macht, kriegt ihr das Geld. Komm. Dieses System hat sich aus Haushaltskontrollsicht überhaupt nicht bewährt. Wir haben als Haushaltskontrollausschuss uns das natürlich sehr genau angeschaut und wir kommen gemeinsam mit dem Europäischen Rechnungshof zum Schluss, dass das nicht ausreichend überprüfbar ist. Wir wollen ja wissen, wo kommt das Geld am Ende wirklich an? Bei welchem Landwirt, bei welchem Unternehmen, bei welcher Gebietskörperschaft? Und das können wir in vielen Fällen gar nicht sagen, weil wir nur wissen, das Transportministerium im Mitgliedsland XY hat das Geld bekommen, hat gesagt, ja, das geben wir gut aus und so.
Aber nicht wofür?
Ja, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber im Kern ist es so, die verpflichten sich dann sogenannte Milestones zu erreichen und bestimmte Dinge zu erreichen, Reformzusagen. Aber es ist halt nicht so wie bisher, dass wir tatsächlich überprüfen können und auch die Prüfungsrechte haben. So, nun kann man sagen, ja gut, Haushaltskontrollausschuss, die sind vielleicht so ein bisschen schräg drauf, die wollen immer alles genau wissen. Aber der Europäische Rechnungshof sagt das sehr, sehr deutlich. Die Antibetrugsbehörde OLAF, unsere Antibetrugsagentur, sagt das sehr, sehr deutlich. Und die Europäische Staatsanwaltschaft, EPO, hat überdurchschnittlich viele Fälle bei missbräuchlicher Verwendung eröffnet, bei dieser RRF-Milliarden.
Okay, und genau, es gibt also entsprechende Verfahren.
Ja, gibt es.
Wo das dann doch sozusagen
gibt es. Wir gucken da natürlich genau hin und versuchen das dann nachzuverfolgen. Aber insgesamt ist die Traceability absolut nicht ausreichend ausgeprägt. Ich rede jetzt die ganze Zeit von diesem RRF. Und genau dieses Modell, fast genau dieses Modell, soll jetzt übertragen werden auf den gesamten mehrjährigen Finanzraum. Für die Kommission ist es gut. Sie hat weniger Arbeit. Sie kann sagen, pass mal auf, wir machen eine Verabredung mit dem Land so und so. Wir verabreden so Milestones. Und wenn wir bereit sind, wenn wir sehen, dass die erreicht werden und wir gucken da mal hin, dann ist das gut und ne, so. Aber ich glaube, will ich dazu sagen, natürlich auch immer, wenn wir uns über Bürokratie beschweren, ist es natürlich, hat es ganz oft mit der Mittelkontrolle, mit der Mittelverwendung zu tun. Aber dieses Modell hat sich überhaupt nicht bewährt. Und da sind wir auch nicht einig mit der Kommission. Die Mitgliedstaaten finden es natürlich überwiegend gut, weil sie mehr Beinfreiheit haben. Die Kommission findet es gut. Ich sage mal aus parlamentarischer Sicht, wir sind ja auch Haushaltsko-Gesetzgeber, ist das schon eine ganz bittere Pille, die es da zu schlucken gilt oder gegen die wir uns eben auch wehren müssen.
Ich könnte mir vorstellen, dass Länder wie Frankreich, präsidial geführt, dass die damit besser klarkommen als ein föderales Land wie die Bundesrepublik, wo es dann vielleicht intern zwischen Ländern und Bund wieder Streitigkeiten geben könnte? Oder siehst du die Gefahr nicht so sehr?
Doch, in der Tendenz ist das so. Ich sag mal, Deutschland hat natürlich große Erfahrungen damit, wie auch föderale Prozesse austariert werden. Da wird es eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe geben. Ob das jetzt Entbürokratisierung im engeren Sinne ist, weiß ich nicht. Aber es werden sich schon ein paar Experten auf Landes- und Bundesebene finden, die sich da zusammensetzen. Da mache ich mir nicht ganz so viele Sorgen. Aber was ist in Ländern wie Ungarn oder Slowakei? Sind da die Regionen wirklich stark genug, um auch ihre Interessen durchzusetzen? Ich muss auch dazu sagen, und zwar übrigens völlig unabhängig von der Parteifarbe und von der Ebene. Also Finanzministerinnen und Finanzminister haben immer klebrige Finger. Das heißt, wenn da Geld durchläuft an die unteren Ebenen, da wird garantiert irgendwo was hängen bleiben. Ist ja auch nicht das Ziel der Europäischen Union. Das geht los bei unseren Gemeinden, die sich mit den Kreisen streiten um die Kreisumlage und so weiter. Länderfinanzausgleich, kommunaler Finanzausgleich, du kennst die Themen.
Ist es denn irgendwie schon mal nachgewiesen worden, dass jetzt vielleicht nicht irgendein Land sozusagen die Mittel zweckentfremdet hätte? Oder gibt es da nur offene Verfahren?
Nein, natürlich. Also wir haben Betrugsverfahren, ohne Frage, die gibt es immer wieder. Es gibt auch Rückforderungen, es gibt auch Rückflüsse in den EU-Haushalt. Es gibt Strafverfahren, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Gott sei Dank kommt es auch nicht so häufig vor. Also falls jetzt der Eindruck entsteht, der EU-Haushalt wäre jetzt da besonders anfällig für, nein, das ist immer so, wenn es um Gelder geht, auch gerade um öffentliche Gelder, dass es immer auch irgendwelche Leute gibt, die es ausnutzen. Wir prüfen natürlich die Fehlerquote, wo Geld missbräuchlich oder falsch ausgegeben wurde. Und es gibt eine Threshold von 2%, die nicht überschritten werden darf in den verschiedenen Bereichen. Und die wird in manchen Bereichen überschritten. In den Jahren, wo ich jetzt zum Beispiel Berichterstatter war für die Haushaltsentlastung der Kommission, hatten wir einen Teilbereich mal 9% in der Kohäsionspolitik. Das war der mit Abstand höchste Wert. Und das muss man aber auch sehr deutlich sagen, das sind nicht alles Missbrauchs oder das sind nicht alles Betrugsverfahren. Kann auch einfach eine falsche Verwendung sein, die nicht dem Zweck entspricht oder wo Formfehler passiert sind. Ne? Also da muss man ja auch die Kirche im Dorf lassen. Es ist also nicht so, dass wir hier...
Also auch mal was Fahrlässiges.
Also die EU macht es auch den Endempfängern nicht immer einfach, Geld hundertprozentig den Regeln entsprechend auszugeben, gehört auch zur Wahrheit. Also es hat auch was mit der Komplexität der Prüfung zu tun. Nein. Also ich will nicht den Eindruck erwecken, als wäre der EU-Haushalt so ein riesiges Problem, was Betrug anbetrifft. Aber überall, wo Geld ausgegeben wird, gibt es so etwas. Und wir müssen dann natürlich knallhart vorgehen, weil das, wie gesagt, die Akzeptanz einfach auch erfordert. Ich kann ja nicht sozusagen als Politiker, als Haushaltspolitiker Geld verteilen, das ja immer den Steuerzahlenden gehört, und am Ende nicht genau darauf achten, wie es ausgegeben wird.
Das klingt vernünftig auf jeden Fall.
Wenn Sie 3 persönliche Prioritäten für den mehrjährigen Finanzrahmen nennen müssten, welche wären das aus Ihrer Sicht?
Wettbewerbsfähigkeit. Wir müssen dort auch mit diesem neuen Fonds, ich habe jetzt nur von diesem Superfonds gesprochen, es gibt eine zweite große Säule, einen neuen Competitiveness Fund, der sich im Wesentlichen stützt auf die Ideen von Mario Draghi und seinem Bericht, wo wir eben auch versuchen wollen, in dieser neuen, sich jetzt irgendwie austarierende Weltordnung ohne wirklich regelbasierten Handel, in dieser Situation mit China, mit Trump, mit Putin, unsere ökonomische Stellung zu stärken, wettbewerbsfähiger zu werden. Zweite große Priorität ist Sicherheit und Verteidigung. Endlich ein Player werden, der eben nicht zum Spielball fremder Interessen wird, wie wir es zum Beispiel im letzten Sommer erlebt haben bei den Zollverhandlungen mit Trump, wo wir aus sicherheitspolitischen Gründen ehrlicherweise nicht so gut aussahen. Und der dritte Punkt ist für mich, dass wir weiterhin ein starkes Europa der Region haben und eine eigenständige Agrarpolitik.
Stichwort Agrarpolitik nochmal. Wie erlebst du das in Schleswig-Holstein? Also mein ganz persönlicher Eindruck war zuletzt immer, dass Landwirte häufig meckern über Bürokratie oder über Regelungen in Brüssel, aber eigentlich auch ganz große Profiteure sind. So, wir sind ja nun ein Land mit vielen Landwirten und Landwirtinnen und Fischern. Ist das so oder ist das nur meine ganz persönliche verschobene Wahrnehmung?
Also sie meckern tatsächlich viel. Ich glaube allerdings in ganz wesentlichen Teilen auch zu Recht. Also die Art und Weise, wie wir gerade im Agrarbereich die Mittel verteilen, was damit an Bürokratie verbunden ist, das ist schon enorm, ist wirklich enorm. Ich habe dann auch schon häufiger Landwirte getroffen, weil ich versuche mich auch viel da zu bewegen und viel zuzuhören, die gesagt haben, also am liebsten würde ich darauf verzichten. Also die Bürokratie lohnt sich fast gar nicht für die Beiträge. Wenn man aber fragt, ja, kannst du ja machen, wirklich, dann sieht man, das ist doch wichtig. Also gerade die Einkommenssicherung ist heute, kann man gut oder schlecht finden, ein wesentlicher Teil der Agrarpolitik und ist wichtig. Ich bin auch gewillt, weiter dafür zu kämpfen, dass wir eine auskömmliche Finanzierung der Agrarpolitik haben. Hier in Schleswig-Holstein sind wir, glaube ich, was so die Debatten anbetrifft, ein bisschen weiter als in vielen anderen Teilen Europas, auch in Deutschland, weil hier das Klima ein bisschen entspannter ist und die Leute auch mehr miteinander reden. Wenn ich mir die Bauernproteste anschaue, klar, da gab es ein paar wütende, aber man kann viel eher mit den Leuten reden. Oder jetzt beispielsweise bei Mercosur, war ja auch eine große Debatte. Da kann man mit den Leuten auch mal reden und sagen, ja, aber so und so sieht es aus, die Schutzmechanismen haben wir eingezogen. So weit kommst du in Frankreich gar nicht. Da geht es nur darum, du bist dagegen, ich bin dafür, Ende der Diskussion. Da sind wir hier ein bisschen entspannter Und ich glaube auch, dass viele Landwirte in Schleswig-Holstein schon weiterdenken und sagen, wie könnte eigentlich eine ganz andere Agrarpolitik aussehen. Das ist ehrlicherweise im Rest Europas nicht so stark ausgeprägt. Also ich kann eigentlich nur Positives über unsere schleswig-holsteinische Landwirte sagen.
Dann vielleicht nochmal so zum Abschluss. Ich verfolge die Nachrichten im Moment ein bisschen wie eine Serie früher. Also ich freue mich immer zu sehen und bin so ein bisschen gespannt, was passiert denn wohl als nächstes. Also es ist so abgefahren und es passieren so viele Dinge, wo man vor 12 Monaten noch gar nicht mit gerechnet hätte. Wie erlebst du das in Brüssel, im Parlament? Was finden da vielleicht auch für Gespräche auf den Fluren statt über das, was so rund um Europa passiert, wie Europa gesehen wird? Wenn du dir was wünschen könntest oder was entscheiden könntest, was wäre der Hebel, den du umlegen würdest in Europa, um uns sozusagen in eine bestmögliche Position zu bringen?
Also mir geht das ganz genauso. Ich habe vor vielen Jahren mal House of Cards geguckt. Das wird ja von der Realität im Weißen Haus irgendwie komplett
überholt.
Also wenn das so damals gedreht worden wäre, hätte man gesagt, nur hör mal auf hier, das ist ein bisschen zu crazy. Mal ganz ernsthaft, als ich 2019 ins Europaparlament gekommen bin, habe ich gedacht, na, ich kümmere mich so um Strukturpolitik und die Sachen für Schleswig-Holstein. Dann kam Corona, dann kam der russische Angriffskrieg, also die vollständige Invasion. Ich meine, das ging ja eigentlich schon vorher los. Also seitdem taumeln wir von Krise zu Krise. Jetzt kommt Trump 2, die Chinesen ziehen an. Also es ist tatsächlich so, dass wir nur noch im Krisenmodus sind. Und darauf müssen wir auch reagieren. Da müssen wir immer unsere Hausaufgaben machen. Wir haben jetzt über den mehrjährigen Finanzrahmen gesprochen. Das ist unser Hauptinstrument, wie wir Politik machen, wie wir Geld verteilen. Und deshalb ist diese Flexibilität so wichtig, über die wir am Anfang gesprochen haben. Wenn ich mir was wünschen könnte, das war ja deine Frage, um mir Dinge auch mal zu ändern. Ich wünsche mir, dass wir gerade in dieser Situation, wo wir ja geopolitisch irgendwie zerrieben werden zwischen Trump, Putin, den Chinesen, einer immer jünger werdenden Gesellschaft in vielen Ländern, in Afrika beispielsweise, und einer stark alternden Gesellschaft in Europa. Also wenn ich mir eins wünschen könnte, ganz grundsätzlich, dann wünsche ich mir eine positive Europaerzählung. Ich bin sofort dabei, wenn es darum geht, Kritik zu äußern, Überbürokratisierung und so weiter. Also wirklich, ich bin der Letzte, der sagt, in Brüssel läuft super. Wenn wir in dieser Situation nicht zusammenhalten und eine positive Geschichte erzählen, dass wir zusammenhalten müssen, wenn wir nicht zerrieben werden wollen, und dass wir es können und dass wir es bewiesen haben und dass Europa dafür sorgt, dass es bei uns eben friedlicher ist als im Rest der Welt. Das würde ich mir wünschen. Und dass wir daraus vielleicht auch Reformschritte ableiten, um Europa krisenfest zu machen und nicht nur nach hinten schauen und sagen, was ist vielleicht nicht gut gelaufen in den letzten Jahren, sondern dass wir wirklich mal sagen, so wie wir packen die Situation an als Europäer, und wenn wir es gemeinsam machen, dann bin ich auch der festen Überzeugung, dann werden wir als Gewinner aus der Geschichte rausgehen.
Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Niklas Herbst, dass du hier bei uns gewesen bist. Dann wünsche ich dir eine erfolgreiche Woche weiterhin und freue mich drauf, dich wiederzusehen am 20. März in der Investitionsbank in Schleswig-Holstein. Da werden wir nochmal Finanzthemen unter die Lupe nehmen. Und darüber hinaus auch an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn ihr wissen wollt, was so an Programmen läuft hier in Schleswig-Holstein, wie Europa in Schleswig-Holstein wirkt oder wie Schleswig-Holstein auch in Brüssel wirkt, dann gerne mal auf die europanews-sh.eu schauen. Eine wunderschöne Seite, wo man die Informationen gebündelt finden kann. Und natürlich auch auf den Webseiten der Europa-Union gerne mal schauen. Da findet ihr auch unsere nächsten Veranstaltungen. Ganz besonders im Mai, dann sind nämlich wieder Europawochen. Also vielen Dank und dann schließen wir es hier. Bis bald.
Das war Moin EU, der Podcast der Norddeutschen Europe Direct Informationsbüros. Sendeverantwortlich für US-Radio 104,8 war Europe Direct Landkreis Osnabrück, Michael Steinkamp. Moin EU gibt es hier auf US-Radio 104,8 und auf allen gängigen Streaming-Plattformen.